Hausmeisterwohnung und dir Gottes Segen, Abi.
Ja, was ich vorhin nicht gesagt habe, Andrew und Nelly sind ja bei euch in der Gemeinde und von Tag 1 haben die sich hier wohl gefühlt und wir haben uns so gefreut, dass ihr sie so liebevoll aufgenommen habt und hier zu Hause geworden seid. Genießen das, mit denen zusammenzuarbeiten, kann ich wirklich sagen. Und vor allem jetzt auch noch, wo John und Esther nach Australien gezogen sind, da haben wir getrauert, aber es hat so viel einfacher gemacht, dass Andrew und Nelly eingesprungen sind und jetzt nach und nach alles übernehmen von denen. John und Esther, mit denen haben wir regelmäßigen Kontakt, die werden noch bis Ende des Jahres uns helfen, aber ja, für die war das jetzt wirklich dran und wir freuen uns für sie, dass sie dort langsam auch ankommen können. Wie ich schon sagte, so mit 17, 18, da war das so, die Frage, ich kann mir vorstellen, dass die jungen Leute da genau wissen, wovon ich spreche, aber man fragt sich so, was ist meine Berufung? Wofür lebe ich? Heute möchte ich mit euch als Gemeinde kurz darüber nachdenken. Denn die Gemeinde, Ekklesia, bedeutet auch die Herausgerufenen. Wir sind herausgerufen zu etwas. Es gibt keinen Ruf ohne einen, der ruft. Die Bibel sagt, nicht wir haben ihn erwählt oder gerufen, sondern er hat uns erwählt. Ich weiß nicht, was euch für Gedanken kommen, wenn ihr über Berufung oder einen Ruf nachdenkt. Ich habe so unterschiedlich über die Jahre darüber gedacht. Ich habe irgendwie festgestellt, es ist kein Ruf zu einem bestimmten Ort, den Gott uns gibt, sondern mehr ein Ruf auf eine Reise. So ähnlich wie bei Noah. Noahs Schiff hatte kein Ruder. Gott hat das einfach gelenkt. Menschen, die wirklich ehrlich sind, haben seit dem Garten Eden, seitdem der Mensch den Garten Eden verlassen musste, eigentlich kein Zuhause. Sie haben ein Heimweh. Sie haben ihr Zuhause verloren. Und dieser Ruf, den Gott an uns weitergibt, das ist so ein Ruf in eine Beziehung. Es ist ein Ruf in eine Beziehung. In Markus 3, Vers 14, da steht, als Jesus die 12 Jünger berief, da steht, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Jesus sagte ihnen nicht, wohin es geht, sondern das Einzige, was zählt, ist, dass sie bei ihm sind, dass sie zusammen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal können wir wochenlang Gott dienen, ohne bei ihm zu sein. Bei Paulus sehen wir immer wieder, dass er solche Dinge sagt, wie zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 12, da steht, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Er hat aus dieser tiefen Beziehung seinen Dienst gemacht. Bei diesem Ruf geht es nicht um uns primär, sondern es geht um die Welt um uns herum. Manchmal kann es in so einer Gemeinde wie hier uns so richtig gut gehen. Es läuft, der Laden läuft, alles ist so schön, so vertraut, wir haben unsere Kreise, wir haben gute Beziehungen, wir haben liebevolle Beziehungen. Wir genießen die Gemeinschaft, lernen uns immer besser kennen, wachsen im Glauben zusammen. Eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. Vielleicht sagen wir das manchmal auch. Wir sind einfach glücklich, ausgeglichen. Na, es geht uns gut. Ich möchte uns heute Morgen ein paar Verse aus Johannes 10 lesen. wo Jesus etwas sagt über den guten Hirten. Und da gibt es ein paar Verse in Kapitel 10, Vers 14 bis 16. Johannes 10, 14 bis 16. Oh, kleiner die Schrift, als ich dachte. Ich habe die Bibel meines Schwiegersohns geliehen. Hier steht, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die noch nicht in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde mit einem Hirten sein. Mit denen, die bei ihm sind, aber immer wieder klingt dadurch, da sind noch andere Schafe. Denn alle Menschen dieser Erde, alle diese über 7000 Völker, die es auf dieser Erde gibt, und so unterschiedlich wie sie sind, er liebt sie alle gleich. Und er sieht all diejenigen, die noch nicht diese Gelegenheit haben, mit Gott zu leben. Deswegen sagt er, ich habe noch andere Schafe, die noch nicht in dieser Schafherde sind. Also Gottes Herz schlägt für Detmold, für Deutschland, aber auch für jeden Winkel dieser Erde. Ist das bei uns auch so? Meistens in der Geschichte, wenn man so in die Kirchengeschichte zurückschaut, immer wenn sich Gemeinden irgendwie zur Ruhe legten und sich zur Ruhe betteten, dann hat Gott irgendwie eingegriffen. Er konnte das nicht mit ansehen. Und dann hat er einen oder den anderen in der Gemeinde erweckt und ihm eine Vision gegeben, irgendwie in Bewegung zu geraten. Und etwas zu tun, damit diese anderen Schafe auch zur Herde finden. Wenn wir zum Beispiel in Apostelgeschichte lesen, wo die erste Gemeinde entstand, die hatten so eine gute Zeit. Es waren Tausende, die plötzlich verstanden haben, wer der Messias ist. Aber dann klopfte Gott direkt an und sagte, ihr sollt Zeugen sein von Jerusalem angefangen nach Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und glaubt ihr, es ging keiner. Es ging keiner. Es waren Tausende da, aber es war so schön in Jerusalem. Der Gesang war so schön und alles war, man kannte sich. Erst als eine Verfolgung kam, plötzlich verstreuten sich die Christen in alle Welt und Gott hat das gebraucht, damit sie mal aus aller Bequemlichkeit, aus allem rausgehen und einfach überall unterwegs, wenn sie gefragt werden, warum bist du hier, wieso bist du unterwegs, erzählen über Gott und ihren Weg mit Gott. Es war auch so bei den Siedlern in den USA, als die ersten Siedler nach USA kamen, die haben sich so gefreut, dass es Religionsfreiheit gab, die es hier zum Teil in Europa nicht gab. Und die haben einfach genossen, ne, mit Gott zu leben als Familien. Und dann sagte Gott, was ist mit den Indianern? Hier gibt es mehrere tausend Indianerstämme in den USA. Und dann hat er direkt Leute angesprochen, die da hingegangen sind. Oder als die Missionsgeschichte anfing, da sind ganz viele Missionare immer so in die Küstenstädte, vielleicht weil das Wasser so schön ist oder der Strand so schön ist, auf jeden Fall haben sie nur die Küstenstädte erreicht. Und dann haben sie sich die Hände gerieben und haben gesagt, ja, die Welt ist erreicht. Und Gott sagt, was ist mit dem Inland? Also ist zum Beispiel die China-Inland-Mission entstanden mit Hudson Taylor. Gott hat Hudson Taylor dann dahin geschickt. Oder auch David Livingston, der hat die Afrika-Inland-Mission gegründet, war da voll aktiv. Heute noch auf dem Grab von David Livingston, er wurde begraben in der Westminster Abbey in London, steht genau dieser Vers. Ich habe noch andere Schafe. Noch über seinen Tod hinaus wollte er, dass das von den Christen verstanden wird. Ich habe vor kurzem auch wieder so ein bisschen die Geschichte von William Carey gelesen, der in sehr vielen Sprachen die Bibel übersetzt hat. Der ist 1793 nach Indien gegangen, hatte auch keine einfache Zeit, hat seine Frau dort verloren, dann wieder geheiratet, hat seine zweite Frau verloren in kurzer Zeit, hat 20 Jahre aktiv gearbeitet, fast 20 Bibelübersetzungen in diesen 20 Jahren gemacht. Und dann war er eines Tages unterwegs nach Kalkutta und dann brannte sein Haus nieder. Und all diese Bibelübersetzungen sind verbrannt. Und 20 Jahre Arbeit waren verbrannt. Und dann hat er in sein Tagebuch geschrieben: Der Herr hatte gesehen, dass ich mir manchmal selbst gratuliere. Und der Herr hat mich etwas erniedrigt, dass ich etwas einfacher bleibe. Es hat mich so berührt, weil das manchmal, wenn wir so lange Dinge tun oder so lange auch in einer guten Gemeinde sind, es uns einfach familiär gut geht. Und er hat verstanden, dass Gott ihm da eine neue Chance gegeben hat, aus Gottes Kraft zu leben weiterhin und sich weiterhin von Gott einfach nur gebrauchen zu lassen. Ich habe mal irgendwo so einen Satz gelesen: Die Äste, die am meisten Früchte tragen, hängen am tiefsten. Und ich glaube, das ist auch über unser Leben so. Gott möchte durch uns leben. Nicht, dass wir für Gott leben, sondern er möchte durch uns leben. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist ein ganz anderes Vorgehen. Jesus hat uns alle berufen oder gerufen. Er hat gesagt: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oder in Matthäus 5, Vers 16 sagt Jesus: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Seid ihr schon mal in einem ganz dunklen Raum gewesen, vielleicht in einer Höhle, die ganz, ganz dunkel ist? Wer war schon mal in so einem Raum, wo man nichts sieht, nicht mal die Hand vor Augen? Ja? Das früher mit der Jungscha mal gemacht. Wir haben ein paar Jahre lang Jungscha gemacht. Wir sind in eine Höhle gegangen und die hat man verschlossen. Wir hatten alle Taschenlampen, mussten durch so enge, irgendwo im Ruhrgebiet, durch so enge Gänge kriechen. Ich blieb immer stecken mit 100 Kilo. Die Jungscha hatten kein Problem, aber ich blieb immer stecken. Und dann sagte der Guide: Jetzt macht mal alle die Taschenlampen aus. Und das war ein Gefühl. Du bist unter der Erde irgendwo, ich weiß nicht wie viele Meter, und du steckst fest. Und dann, es war so ein gutes Gefühl, wenn er dann sagte: Jetzt darf mal jemand das Licht wieder anmachen. Wenn ihr Jesus nachfolgt, dann werdet ihr oft erleben, dass ihr der Lichtschalter oder dass ihr den Lichtschalter für jemanden anmachen dürft, dass er das Licht kennenlernt, das Licht des Lebens, und dieses Licht die Seele desjenigen überflutet. Es gab mal einen großen Prozess in den Staaten, da gab es einen großen Unfall. Da ist ein, in den Bergen, auf so einer kurvigen Bergstraße, ist ein Auto voll gegen einen Zug geprallt. Und alle waren tot in dem Auto. Und dann gab es diesen Prozess und die Angehörigen dieser Opfer haben alles versucht, um die Bahn zu verklagen und die Schuldigen zu finden. Wie konnte das geschehen? Und einer der Hauptzeugen war der Schaffner. Der wurde also von allen Anwälten befragt und er sagte immer wieder das Gleiche: Wir haben es wie immer gemacht, an dieser Straße gibt es keine Schranken, deswegen halten wir vorher, wir steigen aus, ein Schaffner zur Linken, einer zur Rechten, und wir haben unsere Lampen und wir leuchten, damit die Autos anhalten. Und es war auch immer so, aber der eine Schaffner sagt, aber an diesem Tag, ich musste regelrecht zur Seite gesprungen, ich habe gewedelt und gewedelt, aber das Auto hat nicht angehalten und krachte einfach gegen den Zug. Und so sehr sich die Anwälte auch bemühten, die Bahn hat den Prozess gewonnen und sie konnten ihnen keine Schuld nachweisen. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Und da gab es, einige Jahre später war dieser Schaffner in Rente, traf diesen Anwalt, die haben zusammen gefischt, haben sich zufällig dort getroffen und unterhielten sich auch über diesen Prozess. Und da lobte der Richter nochmal diesen Schaffner und hat gesagt, also wenn Sie nicht wären, die Bahn hätte die Verantwortung übernehmen müssen und die hätte den Prozess verloren. Ja, sagte der Schaffner, aber ich hatte schon Angst. Das habe ich Ihnen gar nicht angemerkt, also Sie wirkten so souverän und alles war so gut. Nee, ich hatte wirklich Angst, sagte der Schaffner, Angst vor einer Frage. Vor welcher Frage, sagte der Richter. Na, die Frage, ob meine Taschenlampe auch in der Unfallnacht an war. So viele Christen gehen heute durch eine geistlich dunkle Welt, ohne dass ihre Taschenlampe an ist. Ja, die wedeln und die machen, aber das Licht ist nicht an. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wo du stehst. Manchmal ist man so gerade am Fragen, bin ich an meinem Posten, bin ich da, wo ich sein sollte? Ist mein Licht an? Lebe ich meine Berufung? Menschen um uns herum, und Achim hat das auch erwähnt, was er alles an Dunkelheit hier in Lippe 10 Jahre lang kennengelernt hat. Und er dachte, es kann keinen Gott geben, wenn all diese Dinge passieren. Und es war aber umgekehrt. Es war das Herz des Menschen, was er dort kennenlernt und was ihn auch immer mehr dann zu den Schlüssen geführt hat. Menschen, die verzweifeln, sie sehen kein Licht. Viele kennen den Sinn im Leben nicht. Einsamkeit. Wir haben heute Morgen noch darüber gesprochen. Meine Tochter sagt, Einsamkeit, Gott hat sich das nicht so gedacht, dass jemand einsam ist. Und da hat sie völlig recht. Aber es gibt sehr viele einsame Menschen in Deutschland, auch woanders. Krankheit, Sorgen, Schulden, Probleme am Arbeitsplatz, kaputte Beziehungen. Menschen fühlen sich ungeliebt, unverstanden, alleingelassen. Sie sind sich sicher, dass keiner sie vermisst, wenn sie mal weg sind. Keiner sie braucht, keiner sie liebt. Sie spüren die ganze Wucht der Dunkelheit. Und Gott möchte uns ganz besondere Kraft und Vollmacht schenken, in dieses Umfeld hinein zu leuchten. Er gab uns den Heiligen Geist. Gott selbst wohnt in uns. Und wenn der Heilige Geist uns führen darf, dann beginnt er zu wirken und durch uns zu leuchten. In Epheser, da steht, zieht an das Schwert des Geistes oder den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich glaube, wenn wir unsere Routine im Leben immer wieder unterbrechen und eintauchen in das Wort Gottes, uns füllen lassen vom Wort Gottes, dann wird der Heilige Geist die Woche über uns führen und uns Menschen zeigen, denen wir etwas geben können. Aber wenn wir die ganze Woche leer durch die Gegend laufen und das Wort Gottes nicht in uns wohnt, dann haben wir gar nichts zu geben. Und wir fragen uns, warum gebraucht Gott mich nicht, um irgendwie jemanden von ihm zu erzählen? Oft ist die Antwort, weil wir leer sind. Wir hätten nichts zu geben. Und dann ist das so, dass wir eher mit unserer menschlichen Liebe haben wir nichts zu geben, sondern wir nehmen. Die menschliche Liebe, die ist egoistisch. Ich habe das gemerkt, dass ich in der Flüchtlingsarbeit ganz aktiv, manchmal Tag aus, Tag ein, von morgens bis nachts, die Leute unterstützt habe in ihren, da gibt es so viel Bedarf. Irgendwann habe ich gemerkt, habe ich angefangen, aus eigener Kraft zu geben. Und dann, wenn ich so reflektiere, habe ich gesehen, dass es eine egoistische Liebe ist. Ich tue es, weil. Ich tue es, um. Und Gottes Liebe ist so ganz anders. Wenn ich mit Gott Zeit verbringe, mich füllen lasse und er mit seiner Liebe diesen Menschen begegnen darf, dann ist das ganz anders und nicht egoistisch. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Philippus. Da steht in Apostelgeschichte, Philippus war voll des Heiligen Geistes. Also er verbrachte Zeit mit Gott in einer intensiven Gemeinschaft. Und dann konnte Gott ihn einfach, egal wohin, führen. Dann sagte er ihm, geh auf diese einsame Straße. Und er ging einfach, weil er Gott vertraute. Und da war jemand, der ihn suchte. Und uns begegnen auch jeden Tag Suchende, völlig verwirrte Menschen, manchmal einfach verhärtete Menschen. Wie können wir ihnen das Evangelium weitergeben, die immer gleichbleibende gute Nachricht? Ich glaube, dass wir vielleicht sogar beten sollten, dass Gott uns einen Stachel in unser Kissen legt und vielleicht Mut in unser Herzen ausgießt, dass wir wirklich zu diesen anderen Schafen gehen, die das Vorrecht noch nicht hatten, Gott kennenzulernen. Ich habe mich so gefreut, als hier auch die Glaubenskurse begonnen haben, vor wahrscheinlich 5 Jahren oder so, oder 6 Jahren. Weil wenn eine Gemeinde ein Kinderzimmer einrichtet und bereit ist, Menschen zu begleiten auf dem Weg, Gott kennenzulernen und auch eine Entscheidung zu treffen, wenn so eine Art Entbindungsstation eingerichtet wird, mit anschließender Begleitung, mit Jüngerschaft und so weiter, dann schickt Gott tatsächlich Menschen, suchende Menschen in diese Gemeinde. Und Kinder werden geboren. Menschen werden zu Gottes Kindern. Und ich möchte euch einfach Mut machen als Gemeinde, als ganze Gemeinde, diese, nicht nur die Kursarbeit, sondern alle Dienste, die ihr in der Gemeinde habt, die nach außen gehen, zu umbeten. Weil egal wo ihr seid im Alltag, in der Woche, Menschen begegnen Gott in euch. Ganz oft habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass jemand sagte, ja, ich weiß nicht, du bist so anders oder die stellen Fragen, um irgendwie festzustellen, was bist du, wer bist du, wie tickst du. Die spüren Gott in dir und können das nicht einordnen. Und die ganze Woche über ist jeder von euch in einem Umfeld, die allermeisten nicht kennen, diese Beziehung zu Gott und das, was Gott sich eigentlich gedacht hat für unser Leben und für die ganze Ewigkeit. Und ja, ich möchte einfach mit diesen Worten abschließen, dass ich euch einfach segnen möchte in diesem Dienst, den ihr tut als Gemeinde und jeden persönlich segnen möchte, das weiterzumachen, was Gott uns aufgetragen hat, diese Berufung zu leben, die er ausgesprochen hat. Überlasst ihm das Ruder, konzentriert euch nur bei ihm zu sein, lasst euch füllen und er wird euch gebrauchen können. Und ja, danke nochmal für alles, danke für eure Ermutigung als Gemeinde, für uns als kleines Team. Und ich würde mich freuen, wenn das noch viele Jahre so geht, dass wir zusammen einfach in Europa und in der ganzen Welt Menschen von Jesus erzählen können und was für ein Leben.